Hallo zusammen. In der heutigen Folge geht es darum, was passiert in einer Entwöhnungsbehandlung, welche Strukturen sind dort, welche Therapien, welche Inhalte gibt es dort. Und diese Folge ist speziell ausgerichtet auf die Bedürfnisse von Frauen und Müttern und deren Therapien. Hallo und herzlich willkommen bei Frau sucht Abstinenz, dem Podcast für Frauen, die ihren Rausch gegen eine neue Klarheit eintauschen wollen und abstinent in Selbstbestimmung, in Fülle und im Einklang mit ihren echten Bedürfnissen leben möchten. Ich bin Isabel und lebe seit 2010 abstinent von Drogen und ich wünsche euch Hoffnung auf Veränderung mit dieser Episode. Hallo ihr Lieben, willkommen zu meiner neuen Folge. Als erstes möchte ich euch ein bisschen erzählen, wie es so bei mir läuft, was bei mir so geht. In dieser Woche habe ich ganz gezielt meine Social-Media-Kanäle auf Vordermann gebracht und auch so Inhalte gepostet, um unter anderem eine größere Reichweite halt für diesen Podcast zu bekommen. Und ich wäre froh drum, wenn ihr mir ein bisschen hilft, dabei mehr Reichweite zu erreichen. Ja, meine Social-Media-Kanäle abonniert. Und vielleicht mal ab und an ein bisschen Content kommentiert. Das wäre total schön. In den Shownotes werde ich das verlinken. Die Informationen zu meinen Social-Media-Kanälen. Also Thema heute, Entwöhnungsbehandlung. Also so eine Behandlung beginnt natürlich immer mit dem Entzug. An dem Entzug rede ich in Folge 13 in diesem Podcast. Das werde ich auch noch mal kurz verlinken in den Shownotes. Falls da nochmal Fragen sind oder ihr diese Folge hört und euch fragt, was ist denn der Entzug und was passiert da eigentlich, dann könnt ihr da nochmal nachschauen. Genau, und nach dem Entzug kommt ihr in die Entwöhnung, meist über Zuweiser, entweder dem Arzt oder der Drogenberatung. Und bei der Drogenberatung ist das auch ganz super, weil die helfen euch meist auch noch die Anträge dafür auszufüllen, weil die sind sehr umfangreich. Genau, und bei mir selbst hat das auch ein bisschen gedauert, nach dem Entzug in die Entwöhnung zu kommen. Da war so eine Wartezeit, weil es halt viele Patienten gab, die das damals auch machen wollten. Aber ich weiß von der Klinik in der Schweiz, wo ich gearbeitet habe, dass es da auch teilweise je nachdem längere und kürzere Wartezeiten gab. Also damit müsst ihr rechnen. Die Dauer dieser Behandlung, gerade die Entwöhnungsbehandlung bei Drogen, kann bis zu 4 bis 6 Monaten dauern. Und das ist auch gut so, weil Zeit ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor in der Entwöhnungstherapie. Weil desto länger ihr in einem Umfeld seid, das euch gewährleisten kann, dass ihr abstinent bleibt, desto eher wird euer Gehirn umstrukturiert, es werden neue Bahnen gemacht, neue Verbindungen hergestellt, sodass ihr gute Basis habt, nachher abstinent zu bleiben. Es ist auf jeden Fall ganz wichtig bei mir gewesen, weil ich habe diese längere Entwöhnungsbehandlung, diese längere Auszeit von meinem Umfeld zu Hause gebraucht, um zu mir zu kommen, um viele Dinge zu verstehen, dass ich mich verändern konnte. Und ich empfehle auf jeden Fall hier in diesem Podcast, in dieser Folge, gerade für Frauen und Mütter, auch eine Therapie zu machen in einer Einrichtung nur für Frauen und nur für Mütter. Also wenn du jetzt eine Frau bist, die kein Kind hat, gibt es natürlich noch mehr Einrichtungen, wo man hin kann, die spezialisiert sind auf Frauen. Und bei Frauen und Müttern gibt es ein bisschen weniger Einrichtungen, aber ich werde da auch in den Shownotes noch Einrichtungen verlinken. Aber das ist auch immer gut, nach Empfehlungen zu fragen. Aber ich sage da später noch was drüber. Auf jeden Fall empfehle ich gerade für Mütter eine Mutter-Kind-Klinik, diese meist an abgelegenen Standorten. Ja, und ich empfehle halt genauso auch noch das zu googeln, also mal zu gucken und auf jeden Fall die Drogenberatungsstelle zu fragen, welche Empfehlungen sie abgeben können. Aber man findet das ganz gut auch im Internet. Also ich habe es damals auch so gefunden. Ja, im Internet habe ich geschaut und habe mir die Bilder angeguckt, welche Klinik mir am besten gefällt. Ja, das empfehle ich euch auch, euch da mal umzuschauen. Wo fühle ich mich wohl oder wo könnte ich mich wohlfühlen? In welcher Gegend oder was? Also bei mir war es so ein bisschen auch Bayerischer Wald. Da war ich noch nie. Gucken wir uns das doch mal an. Also das war auch noch so eine Intuition von mir. Ich empfehle definitiv Mutter-Kind-Kliniken oder, ne, wie gesagt, Kliniken speziell für Frauen, weil dort auf die Bedürfnisse der Frauen und Mütter eingegangen wird, weil dort speziell darauf auch therapiert wird. Und das finde ich total wichtig, weil ja Frauen und Mütter ganz andere Bedürfnisse haben wie Männer. Und ich habe das auch schon öfter erwähnt, in den anderen Therapien ist es wirklich so, dass oftmals 80% Männer sind und da kommen die Bedürfnisse der Frauen einfach viel zu kurz. Und das Schöne halt an diesen Mutter-Kind-Kliniken sind, dass die Kinder betreut sind, ne, dass die ja dort Fachpersonen haben, die sich mit um die kümmern und ja, dass die Frauen oder Mütter auch noch ein bisschen besser, also auch gerade im cleanen Zustand, den Umgang mit ihren Kindern lernen und dass die Frauen unter sich sind. Das fand ich besonders schön, weil du so im Unterbewusstsein ist es ja oft so, dass du dich als Frau dann, wenn da Männer sind, dass du dich aufhübscht und aufrührst und tick machst und so. Also mir ging es auf jeden Fall so, da konnte ich halt in dieser Klinik besonders gut loslassen. Ich bin natürlich die erste Zeit so rumgelaufen, so ungeschminkt wie so ein Schlumpf, weil es mir auch nicht so gut ging. Aber es war schön, auch mal so loslassen zu können und ja, um zu mir zu kommen. Das hat mir ganz gut getan, mich mal nicht schminken zu müssen für die Welt da draußen. Ja. So wie es Vorteile gibt, gibt es auch ein paar Nachteile, die will ich euch nicht vorenthalten. Also gerade auch mein Sohn hat mir ein bisschen erzählt, er war ja mit als Kind und er fand es ein bisschen schwierig, weil er war schon 8 und er war in der Schule und dort ja, war es halt leider so, dass er von den anderen Kindern gehänselt wurde, weil er eine Drogenmami hat. Und die Pädagogen dort sind, wie ich finde, da nicht so gut drauf eingegangen, na, dass es Tim da nicht so gut ging. Ja, das ist halt ja, ein bisschen schade gewesen. Und ich finde das wichtig zu wissen. Also ich bin froh, dass mein Sohn mir das erzählt hat. Und das ist schon ein wichtiger Punkt. Und was mir auch aufgefallen ist damals, was ich, ja, das jetzt auch ein bisschen interner ist, ist, dass dort gab es halt eine Frau, auch in der Klinik, die war halt lesbisch und hat halt, also für sie war das halt ein bisschen das Paradies. Und sie hat halt ja, dann auch Kontakte gehabt zu Frauen, die ein bisschen Schwierigkeiten hatten, sich abzugrenzen, ne, weil man kommt ja dann hin und hat halt auch so seine Themen und einige haben, da war halt Missbrauchthema und die hatten Schwierigkeiten, sich abzugrenzen und da war es natürlich ein bisschen einfacher für die Frau, dort an die ranzukommen und sie hat das halt auch genossen, so, ne, das fand ich jetzt, ja, also damals war es okay für mich. Aber ich finde es jetzt im Nachhinein auf jeden Fall nicht mehr so gut für einige Frauen, ne, die sich dann nicht abgrenzen konnten. Mitgeben möchte ich euch auch noch, dass ihr euch gut vorbereitet, wenn ihr in die Entwöhnungsbehandlung geht, dass ihr schaut, was mit eurer Post passiert, dass jemand nach eurer Wohnung schaut, nach euren Pflanzen, dass ihr ja schaut, was wird mit den Tieren. Es gibt einige, also wenn man Tiere hat, es gibt einige Kliniken, wo man Tiere mitnehmen kann. Ich weiß, in der Klinik, wo ich war, durfte eine Frau also ihre Katze mitnehmen. Hunde war jetzt ein bisschen schwieriger, aber ich habe schon gehört von einer Klinik in Mecklenburg, wo die Patienten auch ihre Hunde mitnehmen können und diese Hunde dann sogar ja eine Therapeutin für die Hunde da ist und auch den wo man auch lernt, den Kontakt zu dem Tier zu gestalten. Das fand ich jetzt noch mega spannend. Es ist leider keine Mutter-Kind-Klinik, aber ich ja, finde es total super, dass es sowas auch gibt. Es gibt in diesen Einrichtungen, in diesen Mutter-Kind-Kliniken gibt es so Unterschiede, gerade auch länderspezifisch, das ist mir aufgefallen. Also in Deutschland und in der Schweiz gibt es schon so ein paar Unterschiede. In Deutschland ist es halt so, in der Klinik, wo ich war, wurde halt mit Sanktionen gearbeitet. Also weil man irgendwie Mist gebaut hat, an Orten geraucht hat, wo man nicht durfte, rückfällig geworden ist oder ja, was auch immer, dann gab es Sanktionen. Also so eine Art Negativsanktion, wie so eine Bestrafung. Man musste dann Putzarbeiten machen, glaube ich, waren das oder ja, hauptsächlich so eine Sanktion. Und in der Schweiz ist das so, das fand ich viel, viel cooler, dass mehr mit Eigenverantwortung gearbeitet wurde. Es gab keine Negativsanktionen. das ist mir richtig eingefahren. Das fand ich mega, mega cool. Also ich weiß nicht, wie das in den Mutter-Kind-Kliniken in der Schweiz läuft. Also ich weiß es jetzt halt von der Klinik, wo ich gearbeitet habe in der Schweiz. Das ist auch eine recht bekannte Klinik. Und das fand ich ziemlich cool, dass da halt nicht mit Negativsanktionen gearbeitet wurde. Das hat mich echt beeindruckt. Also ich finde es extrem wichtig, dass mit Eigenverantwortung gearbeitet wird. Ja, es ist natürlich auch noch wichtig zu wissen, was dort alles so passiert und was da so läuft. Es ist auf jeden Fall so, dass ja so ein Tagesablauf recht durchstrukturiert ist mit Therapien und Mahlzeiten und Schlafengehzeiten und so weiter. Auch an den Wochenenden teilweise sind Therapieangebote und Beratungsangebote und dann auch für Angehörige. Es ist so, dass es dort, also wenn man dorthin kommt, auch einen Pate oder beziehungsweise Götti an die Hand bekommt, der einen einen Tag lang ja alles zeigt oder ein paar Stunden lang alles zeigt, einen die Zimmer zeigt, die Häuser, was wo ist. Es gibt auf jeden Fall ja in diesen Einrichtungen meistens immer so Häuser mit mehreren Zimmern, die man auch selber putzen muss, zumindest in der Klinik, wo ich war in Deutschland. Es gibt aber auch Kliniken, wo die Zimmer geputzt werden. Na, aber es gehört teilweise mit zur Therapie, das zu lernen. Und ich das muss ich gestehen, das fand ich ein bisschen besser in Deutschland, dass man seine Zimmer selber putzen musste. Das ist für mich auch Eigenverantwortung. Da gab halt dort auch Spielplätze für die Kinder. Ja, viele Tiere, die da so waren, Hasen und Vogelviecher, Enten oder was, ich weiß nicht genau, was das war. Und ja, es war auch auf jeden Fall mega schön, dass die von den Patientinnen mitversorgt wurden, die Tiere. Also ich selber durfte das auch machen und fand das mega schön. Ich habe viel von den Tieren gelernt. Das Runterkommen und Nichtstun. So viel habe ich davon jetzt nicht mitgenommen. Ich bin immer noch sehr aktiv, aber ja, damals hat es mir sehr geholfen. Es ist natürlich auch möglich, dass du, wenn du substituiert bist als Frau und Mutter, also das bedeutet, wenn du zum Beispiel ja, ein Ersatzmedikament bekommst, wenn du heroinabhängig warst und so weiter, dann kannst du das dort auch weiterhin machen, ne? Substituiert werden. Das finde ich auch noch ganz gut. Die Kinder in den Einrichtungen werden meist betreut, in dem Kindergarten, halt in der Schule auch, wo sie hingehen, in der Schule vor Ort werden sie angemeldet und gehen für die Zeit dorthin. Und es gibt teilweise sogar Erzieher und Pädagogen für Babys. Ja, und diese Einrichtungen sind meist mega schön mit mehreren Zimmern, wie halt ja, Kindergärten und Kinderhorte so sind. Ne? Es gibt verschiedene Stufen der Behandlung, wenn man jetzt an so einer Klinik ist. Also in der Klinik, wo ich war, ist es auf jeden Fall so gewesen, dass du zum Beispiel, du kommst dorthin und musst erstmal dein Handy abgeben, dass du ein bisschen zu dir kommst und darfst halt nur Briefe schreiben. Und erarbeitest dir quasi mit der Therapie deine zweite Stufe. Die zweite Stufe war dann, dass du das Telefon in deine Telefonzelle benutzen durftest und mit deinen Angehörigen dann telefonieren durftest. Und in der dritten Stufe hast du dann dein Handy wieder gekriegt. Ne? Das ging auch relativ schnell, dass man das wieder hatte. Aber ich muss sagen, das fand ich auch sehr gut, weil es hilft auch nochmal zu sich zu kommen und bei sich zu bleiben und ein bisschen abgeschlossen oder ausgeschlossen zu sein. So ein bisschen für sich zu sein, ist auf jeden Fall mega gut. Die Therapieinhalte und das Programm. Man ist auf jeden Fall dort medizinisch versorgt. Kann man zu einem Hausarzt gehen und da gibt es meistens auch Neurologen und Psychiater, ja, mit denen man halt auch seine Medikamente bespricht oder eventuell auch Medikamente bekommt, wenn es nötig sein sollte. Oder eventuell auch absetzt mit denen zusammen, wenn das nötig sein sollte. Aber da gibt es auf jeden Fall eine Versorgung. Es gibt Einzelgespräche, auf jeden Fall mit den Psychologen. Es gibt Gruppentherapien, also Gruppengespräche mit mehreren Frauen. Das fand ich auch immer mega gut und äußerst lehrreich, so zu lernen von anderen Frauen. Und es war auch so, dass wir uns ja gegenseitig unser Lebenslauf erzählt haben, um auch die ja mal zu gucken, was hat wer für eine Geschichte. Ich weiß noch, ich hab damals immer gedacht, oh Mann, ich fand meine Geschichte immer gar nicht so dramatisch. gegen die Geschichte der anderen, aber eigentlich ist das gar nicht so. Ich finde, also jede Geschichte, ja, war für sich halt, stand so ein bisschen für sich und man kann das eigentlich auch gar nicht vergleichen, so wirklich miteinander, und sollte man auch nicht tun. Genau, es gibt halt, wie gesagt, diese Gruppen. Es gibt Psychoedukation, also eine Aufklärung über Suchtdynamiken. Das fand ich mega gut. Also ich habe mir dann auch ein Buch gekauft über diese Suchtdynamiken. Das empfehle ich auch unbedingt. Das empfehle ich unbedingt, sich darüber zu informieren, über die Suchtdynamiken. Das hilft, also es hat mir ungemein geholfen. Es gibt Angehörigenseminare, so an den Wochenenden meist. Die finde ich auch super hilfreich. Man kann aber auch Gespräche mit den Einzeltherapeuten haben, Angehörigen, also mit Partnern, auch Paargespräche, mit Eltern, mit Kindern, also mit seinen Kindern, je nachdem. Es gibt arbeitstherapeutische Angebote, meist, also in der Fachklinik, wo ich war, war das so, und wir haben dann halt ja die Tiere versorgt in dieser Arbeitstherapie, die Häuser geputzt. Und so eine Angelegenheit, die Wäsche gewaschen, genau, so eine Sachen. Genau, und dann gibt es halt Ergotherapie, von der habe ich ja besonders profitiert. Es ist total ressourcenstärkend für mich gewesen, weil ich halt unglaublich male und zeichne und kreativ bin. Das hat mir sehr geholfen. Ja, deswegen bin ich auch Ergotherapeutin geworden. Ja, das ist ein mega schöner Beruf. Dann gibt es Sporttherapien. Ja, gibt es auf jeden Fall so Tabakentwöhnungsgruppen meistens. Es wird über berufliche Perspektiven gesprochen. Was kann da kommen? Was gibt es da noch? Was kann ich machen? Jobmäßig. Teilweise gibt es Therapien mit Achtsamkeit, Rückfallprävention, na, wo dann halt besprochen wird, was mache ich, wenn ich mal rückfällig werde? Was kann mir da helfen? Gab es auch Gruppen. Dann gibt es noch Gruppen, wenn man so spezielle Zweitdiagnosen mitnimmt. Und das ist meistens so in der Therapie, diese Komorbiditäten. Das war bei mir zum Beispiel die Depression. Dann gibt es Depressionsgruppen, Angstgruppen, Traumagruppen, Gruppen, wenn man Essstörungen hat. Es gibt mittlerweile auch Gruppen bei ADHS, finde ich auch ein super wichtiges Thema, auch gerade ADHS bei Frauen. Weil manchmal werden andere Sachen oder andere, gibt es so, ja, denke ich, viel Diagnosen, und ADHS ist da eher noch so ein bisschen unbekannter, das Thema bei Frauen. Es gab ein Plenum bei Rückfällen zum Beispiel oder Besprechungen über Alterungsdinge, so einmal die Woche. Ich weiß nicht, es gab dort auch noch so Frühsport, wo ich war in der Klinik, aber das ist es ungefähr so, das Programm. In anderen Kliniken ist es vielleicht ein bisschen anders, noch andere Strukturen oder andere Angebote, aber es wird ähnlich sein. Dann gibt es in diesen Kliniken meist auch Sozialarbeiterinnen. Das ist auch eine sehr große Hilfe. Die helfen einem bei Anträgen, bei Behörden zum Beispiel. Gerade auch in der Schweiz ganz wichtig, dass du so rechtzeitig diesen IV-Antrag machst. Da helfen sie einem bei. Aber es ist auch in Deutschland so, dass sie einem helfen. Auch wenn man Geldthemen hat, die man vielleicht wieder in Ordnung bringen muss, mit Behörden kommunizieren. Was muss ich jetzt machen und so weiter. Das ist auch noch ganz wichtig, weil oftmals, wenn man eine Suchterkrankung hat, hat man diese Sachen ja gerne mal vernachlässigt. Und was auch oft ist, dass man oder dass die Frau dann ein Geldthema hat, weil sie impulsiv Geld ausgegeben hat oder unüberlegt. Und ja, diese Zusammenhänge kommen noch ziemlich, ziemlich oft vor. Ja, Ziel dieser Behandlung ist auch auf jeden Fall, dass deine Ressourcen gestärkt werden. Also das, was du schon gut kannst, die Dinge, die gut bei dir laufen, dass die gestärkt werden. Das finde ich auch super wichtig, dass du dein Verhalten veränderst und das auf jeden Fall auch eine Zeit lang einübst, diese Verhaltensänderungen, na, damit die Wege in deinem Gehirn ja anders beschritten werden, damit du dich auch dran gewöhnen kannst, weil ja, es fiel mir am Anfang auf jeden Fall wirklich schwer, auch gerade wenn ich so Musik gehört habe. Ich weiß noch, dass wir so eine Abendveranstaltung hatten in der Klinik, und wir haben so ein bisschen elektronische Musik gehört, und ich habe dann gemerkt, ich habe einen tierischen Suchtdruck bekommen. Also ich konnte das nicht so artikulieren damals, dass es Suchtdruck war, weil wusste ich erst später. Aber ich habe so, mir ging es dann auf einmal richtig schlecht. gar nicht so gut und habe gemerkt, was passiert mit mir. Und ich wollte unbedingt was konsumieren. Und wenn ich draußen gewesen wäre, dann wäre das auf jeden Fall passiert. Es war richtig gut, dass ich dort in so einer abgelegenen Gegend war, wo nicht viel passiert ist und wo es eine Weile gedauert hat, bis ich irgendwo hin konnte, na, um mir irgendwas zu holen. Aber es gab genug trickreiche Frauen, die sich ja so organisiert haben, dass sie was dann doch was hatten oder haben sich dort irgendwie was versteckt, ja, in den Büschen oder irgendwie in der Erde vergraben. Das fand ich auch noch recht spannend, weil am Anfang ist es so, wenn man dorthin kommt, dass man kontrolliert wird, also dass man geguckt wird, was hat man so mit. Also in der Schweiz, in der Klinik, wo ich war, wurde das nicht gemacht. Da wurde nur, wenn ein Verdacht war, das Zimmer mal kontrolliert. Aber ansonsten, ja, wurde das nicht gemacht. Aber in der Klinik in Deutschland, wo ich war, war das so, dass man halt dann komplett einmal durchgeguckt wurde. So, na, was hat man so mit oder versteckt man irgendwas? Es war ja auch nicht so schön. Ich musste dann auch auf dem Zimmer mich ausziehen und einmal vorbeugen. Es hätte ja sein können, dass ich noch was in meinem Popöchen versteckt habe. Das fand ich ein bisschen demütigend. Na, da fand ich das Konzept in der Schweiz ein bisschen besser, ne, Richtung Eigenverantwortung. Ne? Wenn du was in deinem Popo versteckt hast, dann bist du für dich selber verantwortlich, na, was du damit machst. Ich bin etwas abgedriftet, sorry. Auf jeden Fall ist diese Verhaltensänderung wichtig. Genau, dass das erlernt wird. Und dabei spielt natürlich auch die Zeit ein Faktor. Es ist ein großer Punkt, dass ein bisschen Zeit vergeht und dass du Zeit hast, um dieses neue Verhalten zu lernen. In der Behandlung ist auch wichtig, dass du lernst, Beziehungen einzugehen, ne? Weil Sucht und Beziehung ist, wie gesagt, ein spezielles Thema. Darüber möchte ich auch nochmal extra berichten in einer anderen Folge. Aber es ist so, dass du Beziehungen zu Mitpatienten zu gestalten, zu Therapeuten und vor allen Dingen zu deinem Kind oder deinen Kindern und dich selbst. Das ist ein wichtiges Thema. Und dass du ein bisschen guckst, wenn du da etwas weiter weg bist von deinem Umfeld, was kannst du von dort aus vielleicht in deinem Umfeld schon aufräumen, ne? Aber das ist wieder ein anderes Thema. Da geht es ein bisschen mehr darum, so was passiert nach der Entwöhnungstherapie. Nennt sich Nachsorge, aber das ist auch ein allumfassendes Thema und ein wichtiges Thema. Über die Nachsorge oder was passiert nach so einer Entwöhnungstherapie, möchte ich gerne in meiner nächsten Folge mit euch sprechen oder euch darüber informieren. Ja, wenn ihr Fragen habt, dann kontaktiert mich gerne. Mein Kontakt werde ich auf jeden Fall auch noch in den Shownotes verlinken. Und ich würde mich mega freuen, wenn ihr diese Inhalte als sinnvoll erachtet und wertvoll, dann liked, teilt und bewertet doch bitte diesen Podcast, um ihn ja auch ein bisschen bekannter zu machen und aufzuklären, die Welt da draußen, wie die Welt der Sucht so funktioniert. Eure Isa.